damit natürlich auch darauf hinweisen, dass ich nicht erwarte, dass Sie alles jetzt, was ich versuchen werde zu erzählen, verstehen, im Detail verstehen. Aber ich hoffe, dass Sie dann doch das Gefühl dafür bekommen, worum sich die Prädikatenlogik handelt. Okay, was wir gemacht haben, wir haben uns beschäftigt mit der Syntax, das Thema, also Prädikatenlogik. Und die Syntax haben wir abgeschlossen und ehrlich gesagt gibt es einige Veranstaltungen, die mag ich überhaupt nicht. Und die Donnerstagsveranstaltung Einführung der Syntax, der Prädikatenlogik, ist, finde ich, widerwärtig, ehrlich gesagt. Aber es gibt halt einiges, ja, was man dann auch durchaus erzählen muss, auch wenn es dann halt sehr, sehr zäh ist, Technicalities ist, aber erzählt werden muss. Die Syntax haben wir aber erledigt und jetzt können wir die Ernte einfahren. Das ist gemacht und was wir machen müssen, ist die Semantik. Das ist dann das Ziel von heute und ich möchte dann, und deshalb habe ich ein relativ gutes Gefühl, dass Sie aus der Vorlesung herausgehen, hoffentlich mit dem Gefühl, gut, war nichts, womit ich Noten verbessern kann oder weiß der Teufel auch immer, aber ich habe da durchaus was Vernünftiges gelernt. Ich möchte nämlich auch über Erkenntnisgrenzen sprechen und das wird dann eine unmittelbare Konsequenz unserer Diskussion der Prädikatenlogik sein. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns beschäftigt mit der Syntax und da haben wir zuerst mal atomare Formeln eingeführt und da ging es darum zu sagen, zwei Terme, wann sind sie gleich, beziehungsweise über welche Terme wollen wir sprechen? Wir haben uns vorher schon diesen Begriff eines Terms angeschaut. Vielleicht sollte ich am Anfang gesagt haben, dass wir bezüglich einer Menge, Signatur war eine Menge von Relationen, eine Sammlung von Relationen, Funktionen und Konstantensymbolen. Das ist mehr oder minder unser Alphabet, mit dem wir es zu tun haben. Also, wenn wir Syntax reden, dann reden wir zuallererst mal Terme, das haben wir schon gemacht. Und Terme, das waren im Wesentlichen Funktionen ineinandergesetzt, Konstantensymbole, Variablen. Neben den Termen und Gleichheit zwischen den Termen, die dann eine wesentliche Rolle als atomare Formel spielen, neben den Gleichheitstermen haben wir dann auch noch Relationen. Ja, und ein Term, der kann an Werten annehmen, Werte über einer Struktur. Das hatten wir ganz am Anfang vom Donnerstag uns überlegt und das werden wir heute dann noch sehr viel genauer uns anschauen. Also, atomare Formeln, Relationssymbole, in die wir Terme einsetzen dürfen und Gleichheit von Termen. Das sind die atomaren Formeln. Und dann haben wir rekursiven Regeln und das ist überhaupt nicht überraschend. Wenn ich bereits eine Formel habe, da ist sie. Wofür steht dieses FO? Das FO steht für First Order. Ja, wir reden über Logik erster Stufe und das ist im Wesentlichen die Logik von allergrößtem Interesse. So, wenn ich schon eine First-Order-Formel Phi habe über dem Alphabet Sigma, dann darf ich negieren. Ja? Alles andere wäre eine sehr, sehr große Überraschung, wenn ich das denn nicht dürfte. Und ich darf natürlich, wenn ich schon zwei Formeln habe, diese beiden Formeln in beliebiger Form miteinander kombinieren. Nicht? Und da sind die Kombinationsmöglichkeiten, was ich benutze, sind natürlich die konventionellen Junktoren. Ich hätte durchaus auch die Parität benutzen können, das hätte dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch getan. So, und der entscheidende neue Punkt neben den Termen ist, dass wir hier mit Quantoren reden und wir erlauben den Existenzquantor und wir erlauben den Allquantor. Okay, so, das ist die Syntax und jetzt möchte ich im Wesentlichen in die Beispiele hineingehen. Vorneweg, ich möchte mich nicht die ganze Zeit mit einer Menge von Variablen beschäftigen, sondern möchte die Namen der Variablen, hier x, y und z, beziehungsweise x' und dann vielleicht mit Indizes y1 und y2, ich möchte die Namen dieser Variablen so wählen, wie ich lustig bin. Da möchte ich mir keine Beschränkung auferlegen. Wir erinnern uns an diese mehr oder minder skurrile Angelegenheit, über Relationssymbolen tatsächlich ein Pünktchen zu setzen. Warum wir das tun, das wird klar, wenn wir uns Gedanken machen über die Semantik. Nicht? Und im Wesentlichen möchten wir mit dem Pünktchen unterscheiden zwischen einer Relation als Symbol und einer Relation, wenn interpretiert über eine Struktur. Heißt, wir möchten unterscheiden eine Relation als Symbol, wie schon gesagt, und dem gegenübergestellt Relation interpretiert über einer Menge. So, okay. Und Infix- und Präfix-Schreibweise werden wir dann entsprechend auch in beliebiger Form mischen, wenn es die Lesbarkeit erhöht. Okay, so. Was sollte diese Formel aussagen? Was haben wir hier? Wir haben eine Signatur, die besteht nur aus einem einzigen Element, und zwar ist das ein Relationssymbol zweistellig. Nicht? Und wir haben uns schon überlegt, wenn wir zweistellige Relationssymbole haben, dann heißt das, wir reden über Kanten. Ja? Wenn ich ein zweistelliges Relationssymbol E habe und E, die Relation E trifft zu für X und Y, dann heißt das, da ist eine Kante von X nach Y. Ja, das ist eine äquivalente Sichtweise. So, möchte also nur, sehr, sehr eingeschränkte Logik hier, ich möchte also nur über diese Logik, über dieses Relationssymbol E reden. Zum Beispiel diese Formel mir anschauen. Was zum Teufel sagt sie? Was sagt sie?
Ein ungerichteter Graf.
Das ist ein ungerichteter Graf, genau. Sie sagt nichts anderes.
Das X und Y vertauscht
werden. Bitte?
Das X und Y vertauscht
werden. Genau. Ne? Das heißt, diese Relation ist symmetrisch. Ne? Das hatten wir dann so gesagt gehabt. Aber das heißt ja genau, symmetrisch zu sein, das ist ein ungerichteter Graf. Oder ich kann es mir natürlich auch so vorstellen, könnte sein, dass hier auch geredet wird von einem Graphen, wo ich für jede Kante dann beide Varianten habe. Ja? Vom Anfang zum Ende, vom Ende zum Anfang. Ungerichteter Graph. So, und was ist das? Können Sie das lesen? Ich möchte jetzt wirklich nur so ein bisschen spielen und wir haben ja an sich überhaupt noch gar keine Semantik erklärt, reden an sich schon genau über die semantische Frage, aber das liegt ja auch nahe. Ja, was Sie sagen, okay, das heißt Kante von x nach z1, von z1 nach z2, von z2 nach y, heißt, naja, es gibt eine Kante von x, Quatsch, ein Weg von x nach y, drei Kanten lang, Weg der Länge 3. Okay, und was sagt diese Formel? Für alle x, y gibt es z1, z2. Anscheinend für alle xy gibt es einen Weg der Länge 1, 2, 3. Ja? Okay. Es gibt zwischen je zwei Knoten einen Weg der Länge 3. Ich habe da also schon einiges an Möglichkeiten mit der Prädikatenlogik. Ja? Diese Möglichkeiten habe ich nur, weil ich hier über das Kantenrelationssymbol reden darf. So. Jetzt möchte ich über die natürlichen Zahlen reden und schau mir an, was diese Formel besagt. Und diese Formel besagt, naja, das ist sollte eine sehr natürliche Sache sein, dass die Addition in den natürlichen Zahlen, es ist noch gar nicht gesagt, in welchem Bereich wir denn addieren wollen. Auf jeden Fall die Addition, über welchen Bereich auch immer, ist kommutativ. Nicht? Und hier haben wir dann anscheinend Signatur steht hier, Addition haben wir schon geredet, jetzt reden wir über die zweite. Die zweite Operation, die Multiplikation. Und die Multiplikation, bitte schön, die sei assoziativ. So, und hier kommt eine Struktur, die wird uns schon sehr beschäftigt halten. Das ist im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, die Struktur der Informatik, die Struktur der, der natürlichen Zahlen. Da haben wir die hier ausgezeichnet die Menge der natürlichen Zahlen, dann haben wir die Operationen und Sie sehen hier, dass wir die in die Signatur hineingegangen sind und diese Signatur interpretiert haben. Das heißt, wir haben dieses Plus interpretiert, so müssen Sie das lesen, ja? Interpretiert als die Addition in den natürlichen Zahlen, die Multiplikation interpretiert als die Multiplikation in den natürlichen Zahlen und dann haben wir hier die Konstanten 0 und 1 interpretiert. Das sollte man natürlich dann auch auf die ganz kanonische Art und Weise machen. 0 als 0, 1 als 1. So, und das ist toll, das ist die Induktion. Was sagt die Induktion? Die Induktion, das ist ein Axiomschema. Für jede Formel Alpha, für jede Formel Alpha von x, ja, für jede Formel, die über, über dieser Signatur gebildet ist, möchte ich sagen, wenn die Formel Alpha gilt, Basisfall für 0, und wenn sie tatsächlich stets gilt, vorausgesetzt sie gilt in Alpha, dann auch für x plus 1, vorausgesetzt sie gilt für x, dann auch für x plus 1, dann kann ich, ja, das ist im Wesentlichen hier der, die Induktion, dann kann ich schließen, sie gilt für alle x. Wissen Sie, und nicht was, denke ich mal, für uns relativ klar ist, wenn ich weiß, dass etwas gilt, wenn ich etwas, wenn ich weiß, dass etwas nach einem Induktionsbeweis, durch einen Induktionsbeweis ableitbar ist, wenn ich das weiß, ja, dann gilt die Formel. Aber Entschuldigung, dann gilt die Formel in den natürlichen Zahlen. Aber das weiß die Struktur nicht. Das müssen wir fordern von der Struktur. Das heißt, wir müssen tatsächlich dann später solche Axiome verwenden. Ja? Und das macht man auch. Diese Axiome werden dann hinzugenommen. Und hier ist das Induktionsaxiom. Ja, also wir haben da schon einiges an Kraft, aber wir, ne, wir werden jetzt von einer Folie auf die nächste immer mehr Kraft bekommen, bis wir letztlich vor Kraft kaum noch gehen können und das ist auch ein Problem. Aber dazu dann gleich mehr. Verwandtschaftsbeziehungen, ja, das ist ein Warmwerdebeispiel. Was habe ich denn? Ich habe Funktionssymbole Vater und Mutter. Ja, Vater hat ein Pünktchen, Mutter hat ein Pünktchen. Dann habe ich noch Relationssymbole, Geschwister und Vorfahr, beide mit Pünktchen. So, und ich möchte interpretieren, x ist Mutter von y, nicht als, naja, da handelt es sich wohl bei dem x um die Mutter von dem y. Dann habe ich Geschwister, x und y, soll wahr sein, genau dann, wenn x und y Geschwister sind. So. Personen, wissen Sie, eine ganz zentrale Anforderung an die Informatik ist, wenn Sie jetzt Datenbanken zur Verfügung stellen, ja, wo Sie Wissen ablegen, dass Sie mit diesem Wissen tatsächlich Schlüsse durchführen können. Damit Sie Schlüsse durchführen können, müssen Sie Ihrer Datenbank sagen, wie denn die einzelnen Relationen, über die die Datenbank spricht, in Beziehung zueinander stehen. Und da sagen Sie im Wesentlichen, bitteschön, Personen mit gleichem Vater beziehungsweise und, nicht beziehungsweise, Personen mit gleichem Vater und gleicher Mutter sind Geschwister. Wie soll ich das, kann ich das formalisieren? Alle Personen steht da implizit, also schreibe ich für alle x. Für alle x, wenn nicht nur für alle x, sondern auch für alle y. Wenn x und y die gleiche Mutter haben und den gleichen Vater, dann bitteschön mögen die beide Geschwister sein. Heißt, wenn es gibt ein Set, sodass Vater von x, das Z brauche ich nicht. Ich muss nur sagen, wenn der Vater von X, und du kriegst ein Pünktchen, gleich dem Vater von Y ist und die Mutter ist von X ist die Mutter von dem Y, dann folgt daraus, dass X und Y Geschwister sind. Ja, und das wäre die Formel dazu. Haben wir richtig gemacht, genau. So, das ist eine Art und Weise, dass man Verwandtschaftsbeziehungen ableiten kann. Die Relation Vorfahr ist transitiv, wenn wir, wenn ich sagen möchte, wenn X ein Vorfahr ist von Y und Y ist ein Vorfahr von Z, dann ist X ein Vorfahr von Z. Ja? Das wäre eine ganz, ganz billige Angelegenheit und das können wir umsetzen, indem wir diese Formulierung hier wählen. Nicht? Wenn ich weiß, dass X ein Vorfahr von Y und Y einer von Z, dann ist X ein Vorfahr von Z. Da gab es eine Frage.
Ich wollte nur fragen. Das ist ja dann der Fall, dass Vater und Mutter immer gleich sein müssen. Das wären ja auch Geschwister.
Das ist die Frage, das ist wohl nicht so. Das ist wohl nicht so. Kennt sich einer mit der rechtlichen Frage von Geschwisterbeziehungen auseinander? Wann handelt es sich um Geschwister?
Wenn beide Eltern gleich sind.
Wenn beide Elternteile gleich sind. Sonst wären Stiefgeschwister, ja.
Ja.
Gut, aber dann sind es Halbgeschwister und keine Geschwister. Ich würde mich auf diese Position zurückziehen. Ja? Aber wie immer dem auch sei, ne? wenn wir Halbgeschwister einführen wollten oder Stiefgeschwister, wie immer dem sei, dann müssten wir halt eine entsprechende andere Formulierung wählen und diese andere Formulierung bestände bei Stiefgeschwistern in einem Oder. Ne? Und dann hätten wir das hinbekommen. Ja. So. Eltern sind die einzigen unmittelbaren Vorfahren. Also ich möchte so ein bisschen aufs Gaspedal drücken, deshalb jetzt die, ohne das jetzt vorzurechnen, einfach nur die Intuition. Das sollte bedeuten, dass ich sagen muss, Nummer eins, Eltern sind Vorfahren. Und wenn ich irgendwelche Vorfahren von mir habe, dann liegen meine Eltern dazwischen. So. Gucken wir uns das an. Also, für alle X und Y, wenn Y tatsächlich, ich interpretiere das X als mich, wenn Y tatsächlich mein Vater ist, beziehungsweise Y ist meine Mutter, dann gibt es keinen Vorfahren von mir, der zwischen mir und der Mutter, beziehungsweise dem Vater liegt. Ja? Das ist äquivalent dazu, dass wenn ich irgendeinen Vorfahren habe, dann gibt es, Nummer eins ist dann das Y, Vater oder Mutter, mein Vorfahr. Und Nummer zwei, es gibt niemanden, der dazwischen ist. Ja, ich meine, Sie müssen, das sieht hier extrem pedantisch aus, aber bringen Sie meinem Rechner Wissen bei. Das müssen Sie so machen, ja, weil der weiß nicht, was Sache ist. Stellen Sie sich vor, Sie werden in ein anderes Universum verschifft, ja. Dieses andere Universum wird Sie mit sehr rätselhaften Dingen konfrontieren, die Sie dann in jedem pedantischen Detail erklären müssen. So, jetzt möchten wir dem Rechner den Begriff Tante und Onkel beibringen. Wie machen wir das? Naja, was ist eine Tante bzw. ein Onkel? Das ist ein Geschwister meines Eltern. Das sind Geschwister meiner Eltern. Ne? Ja, dann sagen wir das doch. Es gibt ein Z. Und zwar ist dieses Z mein Vater oder meine Mutter. Und dieses Z ist tatsächlich ein Geschwister. X und Z sind Geschwister. Ja? Also Y ist ein Onkel von mir, genau dann, wenn dieses... Was? Quatsch. X ist Tante oder Onkel von mir, Y, genau dann, wenn mein Vater oder meine Mutter Geschwister, ein Geschwisterpaar bildet mit diesem Y, mit diesem X, sorry. Ja, jetzt bin ich richtig durcheinander gekommen. Also das X steht tatsächlich für Tante oder Onkel und das Y steht für mich. So, und dass mein Vater genau zwei Kinder hat, wie sage ich das? Ich muss sagen, mein Vater, der hat zwei Kinder und ein drittes gibt es nicht. Also, es gibt, also das X ist Vater von genau zwei Kindern, genau dann, wenn es zwei Kinder gibt, Y1 und Y2 und X ist Vater, Die beiden sind unterschiedlich. Dann weiß ich, ich habe zwei Kinder. Ich soll aber sagen, es hat genau zwei Kinder. Da muss ich sagen, für jedes andere Kind, für das das X Vater ist, stellt es sich heraus, dass dieses andere Kind mit dem ersten oder mit dem zweiten übereinstimmt. Ja, also das kann schon ziemlich haarig werden, wenn Sie selbst eine Datenbank mit Wissen über Verwandtschaftsbeziehungen ausstatten wollen, das ist schon gar nicht mal so ohne. So, jetzt machen wir Mengenlehre. Ich habe versucht zu reden darüber, dass wir so langsam an Kraft gewinnen. Und jetzt werden wir so viel Kraft gewinnen, dass wir vor Kraft kaum noch gehen können. So, bei der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre handelt es sich nur, im Wesentlichen schlagen wir jetzt den Bogen zu dem Grundlagenkapitel ganz am Anfang. Da haben wir, Sie werden sich erinnern an das Russellsche Paradox, da haben wir uns tatsächlich konfrontiert gesehen mit einem Widerspruch, ja, der russischen Antinomie. Die Mengenlehre war einfach nicht wirklich sorgfältig eingeführt worden. Und jetzt möchte ich mir klar werden über all das, was man denn vernünftigerweise fordern sollte, um solche Antinomien zu verhindern. Die Signatur, die ich benutze, ein einziges Relationssymbol, zweistellig, das Elementsymbol. Sie müssen jetzt wirklich so die Voreinstellung haben, der will mir erzählen über die Grundlagen der Mathematik. Das möchte ich nämlich wirklich. Und das Erstaunliche ist, die Grundlagen der Mathematik lassen sich zu einem überwältigend großen Anteil tatsächlich in dieser Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre formulieren. Ja, ob Sie jetzt reden über Zahlentheorie, über Analysis, über lineare Algebra, können Sie alles in der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre tatsächlich ausführen. Ja, es sieht sehr, sehr unschuldig aus, das Biest. Ja? Es hat ja nur ein einziges Relationssymbol, zweistellig, das Element-Relationssymbol. So, also, Stand ist, es hat gerade die Russellsche Antinomie gegeben und dann hat man überlegt, um Gottes Willen, ja, bricht jetzt die ganze Mathematik zusammen oder können wir das, was wir bisher gemacht, hergeleitet, erkannt haben, können wir das auf eine solide Basis stellen. Und dann würde eine solche solide Basis natürlich sehr klar abzugrenzen sein. Da möchte ich im Wesentlichen den Ansatz wählen, dass ich versuche, die Mengenlehre mit Axiomen abzusichern. Und Erkenntnisse, die ich dann zum Beispiel in der Zahlentheorie, zum Beispiel in der Analysis, zum Beispiel in der linearen Algebra, Erkenntnisse, die ich dann erreiche mit Begriffsbildungen wie natürliche Zahlen, reelle Zahlen oder wie auch immer, die müsste ich dann in der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre, in dieser popligen Mengenlehre, ja, müsste ich in dieser popligen Mengenlehre herleiten, mit Hilfe von Begriffsbildungen. So, und die erste Begriffsbildung ist die, Sie werden sich erinnern, ganz am Anfang in einer Vorlesung, da haben wir uns Gedanken gemacht, ja, wie definieren wir denn, dass zwei Mengen gleich sind? Und das ist das allererste Axiom, das tatsächlich in der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre benutzt wird. Man sagt, zwei Mengen A und B sind gleich, genau dann, wenn sie dieselben Elemente haben. Und da steht es, ja. Für alle x, ein Element von A, soll das der Fall sein, wenn das x ein Element von b ist. Ja, das ist das Extensionalitätsaxiom, das ist ein sehr eindrucksvoller Name, aber für ein sehr, sehr einfaches Konzept. Aber das war bei uns auch schon wichtig, ja, und der Grund dafür, dass es für uns wichtig war, es ist wichtig. So, und jetzt ein weiteres unscheinbares Axiom, das im Wesentlichen sagt, es gibt eine Menge und das ist keine besonders eindrucksvolle Menge, das ist die leere Menge. So, und wie beschreibe ich jetzt die leere Menge? Das soll eine Menge sein, die hat keine Elemente. Es gibt eine solche Menge, sodass für alle anderen Mengen diese Menge kein Element dieser leeren Menge ist. Ja, und mit Hilfe des Extensionalitätsaxioms bedeutet das, bitteschön, wenn ich zwei leere Mengen habe, das hatten wir uns auch schon überlegt gehabt, wenn ich zwei leere Mengen habe, dann kann es halt sich nur um dieselbe Menge handeln. Das heißt, hier wird genau eine Menge eingeführt. Und jetzt werden wir gleich sehen, was man mit dieser einen popligen Menge anfangen kann. Wir haben nicht mehr als diese eine Menge zur Verfügung. Das Paarmengenaxiom. Eine ganz tolle Eigenschaft, ja, wenn man es sarkastisch nimmt. Ich möchte aus zwei Mengen A und B eine dritte Menge formen, die die erste und die zweite Menge als Element besitzt. Ja. Ich möchte die Paarmenge zu A und B bilden. Und das Paarmengenaxiom sagt genau das. Und zwar sagt es, für je zwei Mengen A und B gibt es diese Paarmenge, und wenn ich ein Element dieser Paarmenge C habe, dann ist das entweder das A oder das B. Ja, da steht genau dieses Paarmengenaxiom. Also was ist bisher passiert? Ja, wir haben gesagt, was es heißt, dass zwei Mengen gleich sind. Dann haben wir gesagt, dass wir mindestens eine Menge haben, und die erste Operation, Paarmengenoperation, haben wir hinzugefügt, um aus alten Mengen neue Mengen zu erhalten. Aber besonders eindrucksvoll ist diese Operation nicht, aus gerade mal zwei Mengen dann halt eine zweielementige Menge konstruieren zu dürfen. So, jetzt kriegen wir mehr Kraft. Vereinigungsaxiom. So, da müssen wir ein bisschen überlegen. Wenn ich jetzt irgendeine Menge habe, dann darf ich tatsächlich die Vereinigung, ich schreibe das mal lieber auf, habe ich irgendeine Menge groß A, und diese Menge groß A besteht aus den Elementen A1, A2, A3 und so weiter, dann darf ich aus dieser Menge eine Menge bilden. Das ist die Vereinigung der Menge A1. Elemente sind Mengen. Ja? Diese Dualität, die müssen wir im Kopf behalten. Ja? Elemente sind Mengen. Dann darf ich die Vereinigung von A1 und A2 mit A3 und so weiter bilden. Ja? Das ist genau hier das Vereinigungsaxiom. Wenn wir uns das anschauen, dann sagt die Formulierung, für jede Menge A, für alle A, gibt es diese Vereinigungsmenge B. Und diese Vereinigungsmenge B, ihre Elemente sind was? Die Elemente dieser Vereinigungsmenge sind Elemente von Elementen. Die Elemente dieser Vereinigungsmenge X, das sind Elemente von dem Y, und das Y ist ein Element von dem A. Die Elemente sind Elemente, ja? Okay. Jetzt haben wir schon eine größere Kraft. Und ja, was man jetzt insbesondere zeigen kann, sich überlegen kann, das möchte ich, das ist eine sehr einfache Überlegung, lasse ich trotzdem außen vor. Was man sich jetzt überlegen kann, ist, wenn ich die Vereinigung zweier Mengen durchführen möchte, dann bekomme ich die Erlaubnis. Das heißt, für je zwei Mengen A1 und A2 darf ich die Vereinigung von A1 und A2 bilden. Ja, vielleicht mache ich es doch. Ja. Wieso darf ich die Vereinigung von zwei Mengen bilden? Naja, dann bilde ich zuerst die Paarmenge, das darf ich. Und dann mit Hilfe des Vereinigungsaxioms würde ich vereinigen können, alle Elemente von der ersten Menge mit Elementen der zweiten. Ja, das ist genau hier an dieser Stelle die Vereinigung über alle A in der Paarmenge. Das ist natürlich nur das Groß A1 bzw. das Groß A2. So, ne, jetzt müssen Sie sich vorstellen, die besten Köpfe, die Mathematiker sind stark getroffen worden durch das Entdecken der Antinomien. Die besten Köpfe haben sich ja zusammengesetzt und haben sich überlegt, Entschuldigung, wir dürfen Mengen nicht einfach ohne Kontrolle krebsartig wachsen lassen. Das dürfen wir nicht, dann laufen wir in Widersprüche hinein. Also müssen wir sehr, sehr sorgfältig das Wachstum dieser Mengen kontrollieren. Und was erlaubt ist, ist die Paarmenge, das ist die Vereinigungsmenge. Und dann wird natürlich der Gedanke kommen, sollte ich nicht auch die Potenzmenge erlauben? Ja? Und genau das passiert dann an dieser Stelle. Immer noch sehr, sehr kontrolliert. Für jede Menge, möchte ich im Wesentlichen sagen, gibt es die Potenzmenge B. Und was bedeutet das? Nicht? Ich möchte das jetzt auch so als ein Beispiel für die Kraft der Prädikatenlogik nehmen. Ja? Für jede Menge A gibt es, gibt es die Potenzmenge. Und das bedeutet, wenn das X ein Element der Potenzmenge ist, dann ist das X eine Teilmenge. Eine Teilmenge von dem A. Und das steht genau an dieser Stelle. Nicht? Hier haben wir die Aussage, bitteschön, du X, deine Elemente gehören zu dem Groß A, deshalb bist du eine Teilmenge. So, und jetzt geht es allerdings zur Sache. Jetzt hört es auf mit den, mit diesen auf den ersten Eindruck läppischen Operationen, Vereinigung, Paarmengen, Potenzmengen. Wir machen das Aussonderungsaxiom. Heißt, wann immer ich schon eine Menge A gebildet habe und ich habe irgendeine Formel der Mengenlehre, gebildet also über, mit Hilfe der Elementrelation, ich habe irgendeine Formel der Mengenlehre, dann darf ich die Teilmenge aller Elemente groß C in dem A mir anschauen und als Menge definieren, die die Formel Alpha erfüllen. So, und das heißt, wie soll ich jetzt, ne, das ist jetzt schwierig, das kriege ich nämlich anscheinend überhaupt nicht gebacken. Ich muss jetzt sagen, für jede Eigenschaft Alpha darfst du jetzt eine neue Menge bilden, und zwar sind das alle Elemente, die die Eigenschaft Alpha erfüllen. Aber ich darf doch nur eine Formel bauen. Stehen Sie? Ich will mit einer Formel kann ich doch gar nicht über alle möglichen Eigenschaften Alpha reden. Also Quintessenz, für jede Eigenschaft Alpha eine Formel. Und die, wenn ich mir jetzt die Eigenschaft Alpha vornehme, dann sollte die Formel aussagen, für jede Menge gibt es diese Menge B. So, und diese Menge B soll aus allen Elementen C bestehen, die die Formel Alpha erfüllen. Und hier ist die Aussage. Diese Menge B, an dieser Stelle ist das Ziel. Diese Menge B hat ein Element groß C genau dann, wenn das Element groß C bereits ein Element der Menge A ist und zusätzlich die Eigenschaft Alpha hat. Aussonderungsaxiom. Und jetzt haben Sie, jetzt fangen Sie an, wirklich viele Mengen bauen zu können. So, ich habe versucht, ganz am Anfang zu sagen, bitteschön, also wenn Sie Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre machen, dann können Sie die ganze Mathematik aufbauen, insbesondere die Zahlentheorie. Und jetzt werden wir ein Axiom bauen, das wird sagen, es gibt die natürlichen Zahlen. Das Unendlichkeitsaxiom, ein ganz unschuldiges Axiom, das sagt, es gibt eine Menge, die besitzt die leere Menge. Gewissermaßen eine Beschreibung, die eine Rekursion hat. Ja? Für uns natürlich entsprechend auch nichts Neues. Die Rekursion nämlich, ich habe die leere Menge und wann immer ich ein Element drin habe, dann soll auch das ursprüngliche Element vereinigt vereinigt um die Menge, die nur aus dem X besteht, ebenfalls drin sein. So, wie formuliere ich das? Es gibt eine Menge groß A, die hat Nummer 1 die Eigenschaft, die leere Menge soll drin sein. Da steht es, die leere Menge ist drin. Und wann immer ich weiß, dass ich ein Element in meiner Menge groß A habe, dann soll auch dieses Element vereinigt um die Menge, die nur aus dem Element besteht, drin sein. Ja, das ist dann definitiv eine Möglichkeit. Ja? Und was Sie dann auf diese Art und Weise bekommen, das ist dann zum Beispiel eine Menge, die sagt, okay, da habe ich die leere Menge und dann habe ich die Menge, die besteht aus der leeren Menge und dann habe ich vielleicht eine Menge, die besteht aus der 1. Ja, und dann, wenn sie natürlich aus der 1 besteht, dann, schreiben wir das so, dann besteht sie auch aus der Menge, die 1 besitzt und die Menge, die aus der 1 besteht. Ich habe natürlich dieses Element und bitteschön, dann soll auch dieses Element vereinigt mit diesem, mit der Menge, die nur aus diesem, aus diesem Element bestehen, drin sein. Ja? Also ich habe dann merkwürdige Mengen. Aber lassen Sie mich versuchen, nur Elemente anzuschauen, die erzwungen sind. Dann kommen wir auf eine sehr merkwürdige Geschichte. Was ist erzwungen? Erzwungen ist die leere Menge. Da ist sie drin. Und ich habe links schon das Symbol genommen für die natürlichen Zahlen. So, und dann ist die Aussage, wenn die leere Menge drin ist, x, setzen Sie x auf die leere Menge, dann ist auch die Menge drin, die besteht aus der leeren Menge, vereinigt um die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht. Was ist denn überhaupt die leere Menge? Ja, setzen wir x gleich leere Menge. Dann sagen, dann wird hier gefordert, x vereinigt mit x ist ebenfalls ein Element. Das x ist aber die leere Menge. Nicht? Und das ist natürlich nichts anderes als die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht. Das heißt, das zweite Element, was gezwungen ist, das ist das Element hier. So, und dann wird gesagt, bitteschön, wenn das jetzt, und wir müssen da an dieser Stelle jetzt das x setzen, ein Element ist, dann ist natürlich auch x vereinigt. X ein Element, und was ist das? Das ist diese Menge vereinigt mit nicht? Und das ist natürlich eine Zweiermenge. Diese Zweiermenge besteht aus der leeren Menge an dieser Stelle. Und dann haben wir als zweites Element dieses. Ja? Und das geht dann natürlich immer so weiter. Und es bietet sich an zu interpretieren, ja, das nächste Element würde dann hier stehen, ja? Es bietet sich an zu interpretieren, das hier als die 0. Das als die 1. Das als die 2, das als die 3 und so weiter. So, jetzt habe ich aber gesagt, und ich habe dummerweise damit angefangen, hätte es jetzt an dieser Stelle erst erwähnen sollen, dann habe ich gesagt, aber bitteschön, es kann auch passieren, dass Sie Mengen groß A haben, da stecken andere Elemente drin, als nur Elemente, die Sie auf der leeren Menge aufgebaut haben. Zum Beispiel ein solches Element 1. Dann können Sie aber das Aussonderungsaxiom tatsächlich benutzen, um die kleinste Menge, die dieser Eigenschaft erfüllt, zu bestimmen. Und das wäre dann die Menge der natürlichen Zahl. So, was möchte ich sagen? Ich möchte sagen, man jetzt ein bisschen arbeitet mit dem Aussonderungsaxiom und setzt das obendrauf auf das Unendlichkeitsaxiom, dann haben Sie die Menge der natürlichen Zahl. Und nicht, Sie können dann tatsächlich Zahlentheorie treiben. Wo ist denn die Analysis? Wo ist denn die Menge der reellen Zahlen? Warum haben wir die nämlich jetzt auch schon, wenn wir die natürlichen Zahlen haben? Warum haben wir denn auch schon die reellen Zahlen? Wir haben richtig, richtig Muskel. Warum haben wir die reellen Zahlen schon? Potenzmengenaxiom. Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen, das ist die Menge der reellen Zahlen. Ja? Und da müssen Sie natürlich nur auf dieser merkwürdigen Version, und das denke ich mal, das wird jetzt an dieser Stelle sehr, sehr komisch rüberkommen, mit dieser sehr, sehr merkwürdigen Version der natürlichen Zahlen arbeiten. Ja? Da müssen Sie halt die Operation Plus einführen, müssen definieren, was die Operation Plus sein soll. Ja, was ist sie denn? 0 plus ist immer das, was dann folgt. Ja, die 0 ist ein neutrales Element und dann haben Sie Kommutativität. Sie müssen halt diese Eigenschaften der Addition dann entsprechend festlegen. Alles kein Problem, müssen Sie mir an dieser Stelle glauben. Wir haben die natürlichen Zahlen, mit der Potenzmengenkonstruktion haben wir die reellen Zahlen. Und jetzt kommen wir letztlich, wissen Sie, die Mengentheoretiker, wir reden Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900 irgendwas, die Mengentheoretiker haben tatsächlich schon Rekursion begriffen und sie haben begriffen, gefährliche Rekursion. Deshalb haben sie das Fundierungsaxiom gefordert. Und dieses Fundierungsaxiom, das macht einen ganz unschuldigen Eindruck, ist nämlich merkwürdig. Das Fundierungsaxiom sagt, jede Menge, die du gebildet hast, muss tatsächlich ein Element besitzen, das mit der Menge einen leeren Schnitt hat. Sehr merkwürdig. Was zum Beispiel gesagt wird, ist ein mächtiges Axiom. Ja, das ist jetzt, wir hatten vorher positive Axiome, haben Axiome gehabt, die gesagt haben, bitteschön, Mengen werden erlaubt. Und jetzt haben wir ein Axiom, das verbietet. Zum Beispiel, eine solche Menge ist verboten. Diese Menge hat ein einziges Element, das ist sie selbst. Aber der Schnitt, den die Menge dann mit diesem einzigen Element hat, der ist bitteschön nicht disjunkt. Das ist F für verboten. So, nicht? Und die, aber warum das jetzt so sein soll, ja? Fundierungsaxiom. Erstmal formulieren, ja, immer schön einen Schritt nach dem anderen. So, und dann ist die Formulierung keine andere, als zu sagen, Nummer eins, die Aussage wird nur für nicht leere Mengen getroffen. Die Menge darf nicht die leere Menge sein. Wenn das der Fall ist, dann muss es ein Element geben von dem Groß A, da ist es, das Element Groß B. Und das Groß A und das Groß B haben kein Element gemeinsam, die sind disjunkt. Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich habe über die Induktion geredet, ja, oder Rekursion. Und Sie werden den Eindruck gehabt haben, der Herr hat vielleicht ein bisschen zu viel geschnuppert an irgendetwas, ja. Hat er nicht, weil eine solche Folge ist nicht mehr möglich. Eine Folge, da habe ich eine Menge x1, da liegt ein Element x2 drin. In diesem x2 liegt ein Element x3. In dem x3 liegt ein Element x4. Hier habe ich jetzt eine Folge von ineinander sich befindlichen Elementen. Es kann keine zyklische solche Folge geben, das wird verboten. Beziehungsweise es kann keine unendlich lange Folge geben von diesem Typ. Warum nicht? Naja, wenn man jetzt die Menge all dieser Elemente bilden würde, dann würde das Fundierungsaxiom verlangen, es muss ein Element xi geben, das ist disjunkt mit dem Groß A. Aber Entschuldigung, wie kann das Element disjunkt sein, wenn das xi plus 1, das ist ja auch ein Element von dem Groß A, doch in dem xi liegt? Das geht nicht, ja? Und das heißt natürlich, bitteschön, Ein solches Szenario ist durch dieses merkwürdige Fundierungsaxiom eine Rekursion, die einfach nicht zu einem Endpunkt führt, ist durch dieses merkwürdige durch diese merkwürdige Formulierung ausgeschlossen. Das ist ein Verbotsaxiom und wir sind jetzt gleich am Ende. Das ist das letzte Axiom, Ersetzungsaxiom, was im Wesentlichen nichts anderes bedeutet. Ähm, ich springe mal gleich an diese Stelle. Wenn ich jetzt eine Menge Groß A habe, dann darf ich jedes Element Groß D ersetzen durch ein weiteres Element Y. Ja, also ich habe irgendeine Menge gegeben, schaue mir die Elemente dieser Menge an. Das ist die Menge A, schaue mir die Elemente dieser Menge an, darf sie ersetzen durch Elemente Y. Und was heißt ersetzen durch Menge Y? Naja, ich habe hier die Forderung, dass dieser Ersetzungsprozess gesteuert wird durch dieses Alpha. Und dieses Alpha hat die Eigenschaft, wenn ich zwei Argumente habe, die das Alpha erfüllen, xy und xz, dann ist das y gleich dem z, das heißt, das Alpha ist eine Funktion. Und was dann hier gesagt wird im zweiten Teil, ja, du darfst tatsächlich für jedes Element der Menge groß A, du darfst das Element ersetzen durch das eindeutige dem Element zugewiesene Element. Ja, das ist dann die Möglichkeit, neue Mengen tatsächlich bauen zu können. So, das war schon der Ausflug in die Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre. Ich möchte Ihnen jetzt halt nur wirklich den Eindruck, das war mein Ziel, einen Eindruck vermitteln, diese Prädikatenlogik, das ist richtig, richtig kräftig. Damit kann ich im Wesentlichen ausdrücken, was immer in der Mathematik getrieben wird. So. Wir kommen zur Semantik, zum eigentlichen Ziel. Also, was haben wir bisher gemacht? Wir haben die ganze Zeit geredet über Syntax und ich habe versucht, einige Beispiele Ihnen zu erzählen. Beispiele zur Syntax. Habe dabei schon immer verwandt den Begriff, hey, diese Formel besagt. Nicht? Und dann fragt man sich natürlich, ja, aber bitteschön, was heißt es denn, dass diese Formel besagt? Wir haben doch nur über die Syntax geredet, nicht über die Semantik, und hier kommt die Semantik. Wie sollen wir eine Variable interpretieren? Variable haben wir in der Aussagenlogik interpretiert mit wahr oder falsch. Hier sollten wir aber darüber reden, dass wir Variablen aus einem Universum ziehen, und zwar das Universum Groß A. Nicht? Das ist eine vollkommen neue Idee jetzt. Wir reden über die Mengenlehre. Was ist das Universum? Das Universum besteht aus allen möglichen Mengen. Ja? Da fragt man sich natürlich, kann denn das Universum wieder eine Menge sein? Ja? Kommt man in alle möglichen Schwierigkeiten hinein. Nein, das Universum kann dann halt keine Menge sein. Ja? So, was ist eine Belegung? Also, was wir an dieser Stelle gemacht haben, ist, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir denn Formeln der Syntax auffassen. Und die allereinfachste Formel ist die Formel, die nur aus einer einzigen Variablen besteht. Und die sollten wir interpretieren durch, naja, ein Element des Universums. Und das bedeutet, ich brauche tatsächlich, wenn ich jetzt Formeln interpretieren möchte, ich brauche einerseits ein Universum und andererseits eine Interpretation. Und hier ist die Interpretation, das Alpha. Ja, eine Interpretation, das ist der richtige Begriff, eine Interpretation der Relationen in der Menge Sigma und der Funktionen. Ich muss halt diese Relationen und Funktionen interpretieren als Relationen und Funktionen über dem Universum. Okay. So, und zusätzlich muss ich allerdings jede Variable interpretieren können als ein Element des Universums, und dafür ist dieses Beta da. Das ist eine Funktion, die jeder Variablen ein Element des Universums zuordnet. So, über großartige Details machen wir uns jetzt keine Gedanken, sondern was ist der wesentliche Punkt? Ich möchte die Struktur, die brauche ich, um die Semantik zu erklären, und die Struktur besteht aus dem Universum und aus den Relationen und Funktionen, aus den Interpretationen der Relationen und Funktionen. Und dann kommt da noch tatsächlich diese Belegung hinzu. Ja? Die Variablen belegt mit nicht Wahrheitswerten, sondern mit Elementen des Universums. So, und was ich im Hinterkopf behalten möchte, das ist jetzt nichts anderes als dieser Begriff der Interpretation. Und das besteht einerseits aus dem Universum und dann habe ich dazu noch die Interpretation und dann kommt letztlich das Beta, die Belegung dazu und dann wäre das das A, das kalligraphisch A und das Alpha, das Beta. Ja, das müssen wir jetzt schauen, wie das zusammenpasst. Semantik von Termen, gut. Möchte sofort mit der Definition anfangen. Ja, mein Ziel ist, Sie werden das nicht alles eins zu eins verstehen können. Ich kann Ihnen nicht die Prädikatenlogik in 90 Minuten erklären, ja? Aber dass Sie halt ein Gefühl dafür bekommen. Ich habe jetzt einen Term, der ist aufgebaut durch Funktionssymbole, ineinandergesetzt vielleicht. Und diesen Term möchte ich interpretieren. Und da fange ich, Terme können sehr kompliziert sein, da fange ich mit dem allereinfachsten Term an. Und der allereinfachste Term, das ist einfach eine Variable. Diesen allereinfachsten Term, den möchte ich interpretieren. Und die Art und Weise, wie ich das tun kann, ist zu sagen, Entschuldigung, wer bist du? Ich habe zur Verfügung das Universum. Ich habe zur Verfügung die Interpretation von Relationen und Funktionen und Konstanten und ich habe zur Verfügung die Belegung. So, und das Einzige, was ich hier wirklich machen könnte, sinnvollerweise machen könnte, ist tatsächlich zu sagen, bitteschön, das X hier, das sollte ich mit Hilfe dieser Sigma-Interpretation, das sollte ich interpretieren als das Beta von X. Ja, da kommt also hier diese dritte Komponente. Die beiden Komponenten kümmern sich um Relationen und Funktionen. Diese Komponente kümmert sich um die Belegung der Variablen. So, und wer kümmert sich denn hier um Konstantensymbole? Naja, um Konstantensymbole, da sollte sich kümmern die Interpretation. Ja, und die Interpretation, das könnte ich als Alpha von C beschreiben oder aber die Konstante interpretiert in der Struktur. So, das sind die Basisregeln, wenn ich wissen möchte, wie denn Terme, wie die Bedeutung von Termen ist. Und dann komme ich jetzt zum allgemeinen Schritt. Da habe ich einen Term, der besteht aus einem Funktionssymbol. Und in dem Funktionssymbol sind eingesetzt weitere Terme. Und was sollte jetzt die Bedeutung eines solchen Terms sein? Naja, da muss ich erst einmal schauen, was ist denn die Bedeutung von diesem Funktionssymbol? Ja, das ist natürlich nichts anderes als die Interpretation von diesem Funktionssymbol. Nicht? Und wer erklärt mir, wie die Interpretation ausschaut? Naja, das macht wieder dieses Alpha, ja? Das sagt, wie denn die Funktion zu interpretieren ist. Nämlich als eine bestimmte Funktion, die dann über diesem Universum definiert ist. So, und was ist jetzt einzusetzen in dieser Funktion? Das ist nichts anderes einzusetzen als die Interpretation der Terme. Fertig. Das war's. So. Haben wir es verstanden? Ganz einfaches Beispiel. Habe die eine Signatur, die besteht aus einem Konstantensymbol und einer zweistelligen Funktion. Addition auf n ist da die Interpretation. Und die Interpretation des Konstantensymbols, das ist nichts anderes als die Null. So, und hier ist der Term. Der Term ist gegeben durch eine Funktion. Und wir haben die Funktion zweistellig. Erste Erste Variable ist das V2, die zweite Variable ist das F von V1 und C. So, jetzt möchte ich wissen, was denn der Wert ist für diese Struktur hier, was der Wert dieses Terms ist. Nicht? Und dann würde ich natürlich diesen Term ersetzen durch was immer da rechts steht von dem T. Das habe ich gemacht. Und dann muss ich tatsächlich die Funktion auseinandernehmen. Da wird stehen müssen, die Funktion interpretiert in meiner Struktur. Das V2 ist zu belegen, das V1 ist zu belegen und das C ist zu belegen. Nicht? Und wir haben da schon gesehen, naja, das V1 das ist belegt mit der Zahl 1, das V2 ist belegt mit der Zahl 7. So, jetzt gehen wir da rein. Was passiert? Naja, die Funktion, die wird tatsächlich, das ist die Funktion, die in der Struktur dafür vorgesehen ist. Vorgesehen ist die Addition. Da steht es, ja. So, und dann ist an dieser Stelle einzusetzen der Wert für das V2, der Wert für das V2 7. Und dann muss ich natürlich hier wieder sagen, das ist die eine Funktion, um die es geht. Das ist die Addition. Interpretiert ist dies oder belegt ist das V1 mit der 1. Und dann habe ich da als zweite Komponente noch die Konstante. Nicht? Und die Konstante, das ist die 0. So, und was steht denn dann da? Da steht die Funktion, das ist die 7. Dann habe ich hier die 1 und an der Stelle habe ich die 0. Und dann brauche ich nur noch zu wissen, naja, es handelt sich um die Addition, da steht die 8. Ja, also eine sehr schwierige Art und Weise, die 8 aufzuschreiben. Okay. So, Sie müssen mit mir noch 2-3 Minuten leiden und dann kommen wir zum interessanten Teil. Was ich hier habe, das ist eine Formel. In dieser Formel habe ich einen Quantor stehen und dieser Quantor, der bezieht sich auf das V0 und man sagt, dieses Vorkommen von dem V0 an dieser Stelle, das ist gebunden durch den Quantor. Die anderen Vorkommen, da sind keine Quantoren davor, die sich auf diese Variable beziehen, deshalb spricht man von freien Vorkommen. Das V1 kommt frei vor, das V3 und das V0 kommt frei vor. Ich habe gebundene und freie Variablen. So, da springen wir drüber hinweg. Und da springen wir drüber weg und da springen wir drüber weg. Jetzt kommen wir zur Semantik. Ich meine, auf diese Art und Weise macht man natürlich auch Fortschritt in der Vorlesung, ja, wenn man über Folien hinwegspringt. Aber jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, nämlich zur Definition der Semantik. Was soll eine Formel bedeuten? Ja? Und ich stelle mir vor, dass ich tatsächlich eine solche Funktion bauen möchte. Und diese Funktion sagt für eine Formel, ob denn diese Formel wahr ist. Bezüglich was? Naja, bezüglich genau diesem Konstrukt. Das sollte ich schon in Rot zeigen. Diesem Konstrukt, das besteht aus dem Universum, den Interpretationen der Relationen und Funktionen und dieser Belegung von Variablen. Okay, und jetzt muss ich als erstes sagen, ob denn in dieser Welt, ne, das sind Welten, so wäre vielleicht die beste Art und Weise gewesen, das eine Struktur einzuführen. Es ist die Frage, was gilt in dieser Welt, in einer Welt, die aus dem Universum Groß A und aus den interpretierten Relationen und Funktionen besteht. Die erste Frage ist, was gilt denn an Gleichheiten in dieser Welt, Gleichheiten zwischen Termen? Naja, und die Aussage ist, das ist genau dann wahr, wenn in dieser Welt die beiden Terme übereinstimmen. Und da steht es, nicht? Das ist genau dann wahr, diese Gleichheit, wenn in dieser Welt die beiden Terme den gleichen Wert annehmen. Und wir haben uns bereits gekümmert um die Werte, die dann Terme in den jeweiligen Welten annehmen. Da muss ich mich auch kümmern. Wir reden im Wesentlichen jetzt die atomaren Formeln. dann muss ich mich auch kümmern um Relationssymbole. Und die Frage ist, ob in der Welt, von der ich da rede, und wir reden über alle Welten, ja, das ist wirklich, was wir hier vorhaben, größenwahnsinnig. Ja. Wir reden nicht nur über Zahlentheorie, wir reden nicht nur über Mengen, wir reden nicht nur über Analysis oder lineare Algebra oder auch Informatik, ja, wir reden über alles. Jetzt möchte ich wissen, ob in dieser bestimmten Welt, nicht, und diese bestimmte Welt, das ist natürlich hier diese Interpretation. Das kalligraphisch A und das Beta. Ob in dieser bestimmten Welt die Relation gilt? Naja, da muss ich mir die Relation anschauen, wie sie denn interpretiert ist, und auswerten an den Termen. Schaue ich mir die Relation an, so wie sie interpretiert ist, und werte sie aus auf diesen, auf dem Vektor der Termen. Ja? Und das ist alles das, was zu machen ist und nicht mehr. So, und dann ist die Frage, und das ist, fällt uns jetzt verdammt einfach, was ist denn die Interpretation der Negation einer Formel, wenn ich schon weiß, wie die Formel interpretiert ist? Ja, da haben wir genügend Erfahrung aus der Aussagenlogik, bitteschön. Wenn die Formel tatsächlich in der Welt falsch ist, dann ist ihre Negation richtig und umgekehrt. Ja, da ist nichts weiter zu. Und wenn ich jetzt eine Konjunktion habe, dann ist die Konjunktion natürlich genau dann richtig in der Welt, wenn das Phi und das Psi richtig ist. Die Konjunktion ist richtig genau dann, wenn das Phi und das Psi richtig ist, und des Weiteren kommen keine wirklich interessanten Sachen mehr. So, jetzt kommt aber der Existenzquantor, der will sein Recht haben. Jetzt müssen wir sagen, wann denn eine solche Formel, das ist der interessante Punkt, wann denn eine solche Formel wahr ist, und eine solche Formel soll wahr sein, intuitiv, wenn es in dieser Welt ein Element x gibt, sodass die Formel wahr wird. So, nicht? Also das soll jetzt wahr sein, falls es in dieser Welt ein Element gibt, das muss zum Universum gehören, sodass die Formel wahr wird, wenn wir das x durch das A interpretieren, ja, so sollten Sie das lesen. Und wann sollte eine solche All-Formel wahr sein? Ja, ja, genau dann, wenn tatsächlich in dieser Welt die Formel Phi für alle möglichen Werte wahr ist. Wenn für alle Werte des Universums gilt, ersetze ich das X durch den Wert A, dann ist die Formel wahr. So, das ist an sich gar nichts Überraschendes. Wir haben uns halt auseinanderzusetzen, das ist neu mit den Termen und den interpretierten Relationen, aber sonst ist das sehr, sehr ähnlich zur Aussagenlogik. So, jetzt kommen wir zurück und können wirklich mit Anlass sagen, was denn diese Formel Phi bedeuten soll. Diese Formel bedeutet nichts anderes, wenn ich einen Graphen nehme, ja, und da stelle ich mir vor, ich habe einen Graphen mit Knotenmenge V und Kantenmenge E genommen. Ja, das E interpretiert dann halt dieses Relationssymbol Groß E. Nicht? Dann soll da nichts anderes stehen als, bitteschön, ich habe für jede Vorwärtskante von X nach Y eine Rückwärtskante. Und da kann man die einzelnen Schritte sorgfältig durchlaufen. Das möchte ich nicht tun. Die Relation ist symmetrisch. Ja, das, was wir vorher schon überlegt haben, wird dann auch tatsächlich eintreten. So, und da klicke ich mich auch durch und da klicke ich mich auch durch. Ich möchte mit Ihnen jetzt kurz SQL machen. Die ganze Zeit haben wir jetzt geredet über die Mathematik. Wir haben geredet darüber, dass die Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre die Kraft hat, einen sehr, sehr großen Batzen an Mathematik tatsächlich ausdrücken zu können. Und die Frage, die Sie natürlich haben sollten, und was ist mit der Informatik? Naja, zum Beispiel, natürlich dasselbe, was dann auch mit der Informatik passieren wird, am Beispiel von SQL und Datenbanken. Relationale Datenbanken, da haben wir Tabellen, und diese Tabellen, das ist natürlich in unserer Sprache nichts anderes als Relationen. SQL ist halt eine Datenbank-Anfragesprache. Es gibt einige, die tatsächlich SQL mögen. Der überwältigende Anteil steht mit SQL mehr oder minder auf Kriegsfuß. Es ist keine besonders elegante Sprache, aber wie dem auch sei. So. Und was ich jetzt tatsächlich zeigen möchte an einigen Beispielen, um wie viel eleganter doch die Prädikatenlogik ist. Ja. Kilodatenbank. Also, was haben wir? Wir haben eine Datenbank, haben das am Donnerstag uns schon angeschaut gehabt. Die besteht aus drei Tabellen, Orte, Filme und Programm. So, und dann möchte ich kurz notieren, was denn wichtig ist über diese einzelnen Tabellen. Da habe ich Orte. Es geht um Kino, Adresse und Telefonnummer. Dann haben wir Filme. Es geht um Titel, Regie und Schauspieler. Und es geht um Programm. Und da haben wir Kino, Film, das heißt Titel und die Zeit, zu der der Film spielt. So, diese Informationen haben wir und hatten uns schon angeschaut, was da so alles in Orte stehen könnten. Halt das Kino, die Adresse, sein Telefon, in Filme, Sommer vom Balkon. Der Herr Dresen war Regisseur und der Herr Schmidt war einer der Schauspieler. Und dann haben wir das Kino in der Kulturbrauerei Good Night und Good Luck um 22.45 Uhr. Okay. So, dann haben wir noch Details. Details zum Beispiel, die sagen, dass unser Universum aus allen Worten über dem ASCII-Alphabet besteht. Und für jedes Konstantensymbol C über dem ASCII-Alphabet, das heißt also für jedes ASCII-Wort, wäre dann dieses ASCII-Wort die Interpretation von dem C. Nicht? Das heißt also zum Beispiel, wie interpretieren wir Babylon mit einem Pünktchen oben drauf? Babylon. Wie interpretieren wir Casablanca mit einem Pünktchen oben drauf? Casablanca. Interpretieren halt die Konstante durch sich selbst. So. Nicht? Und da wird dann nochmal gesagt, bitteschön, wie interpretieren wir die einzelnen Relationen genauso, wie sie halt sich darstellen als Relationen, als Tabellen. Ja? Wir interpretieren die Tabelle durch die Datenbank. Ja? Nicht? Und hier, wie schon gerade gesagt, Konstanten interpretieren wir durch sich selbst. Alles ganz und gar nicht überraschend, so wie man das halt machen sollte. Die Welt, in der wir leben, ist die Welt, die aus diesen drei Tabellen besteht. So, und jetzt möchte ich versuchen, mit diesen Variablen zu arbeiten. Und zwar Variablen, die mir sagen, das XK für Kino, das wird für mich wichtig sein. Dann habe ich auch noch die Variable XA für die Adresse. Und dann habe ich XTEL für die Telefonnummer. Dann muss ich mich kümmern um den Titel, das ist das XT. Regie und Schauspieler. Regie und Schauspieler. Das Kino hatten wir schon, den Titel auch, dann brauche ich noch die Zeit. Der Zeitpunkt. So, diese Variablen, mit denen werde ich auskommen. Gut, also SQL, ehrlich gesagt, ich kenne SQL nicht, ich weiß nur, dass SQL nicht besonders viele Unterstützer hat, aber trotzdem die Möglichkeit, die Sprache ist, um Anfragen an Datenbanken zu formulieren. Was ich machen möchte, ich möchte in SQL sagen, gib die Titel aller Filme aus, die um 17.30 Uhr laufen. Und dann sagt mir SQL im Wesentlichen, naja, der Titel ist auszugeben, von der Tabelle Programm. Nicht? Um 17.30 Uhr möchte ich sämtliche Titel haben. Und dann muss ich natürlich mich auf das Programm beziehen. Und dann wird dann noch gefragt, bitteschön, mit where, zu welchem Zeitpunkt denn das Ganze gespielt hat. So, das ist SQL. Was würden wir in der Prädikatenlogik sagen? Wir würden sagen, bitteschön, ja, worum geht es denn? Ich muss in Programm mir tatsächlich Gedanken darüber machen, welche Titel um 17.30 Uhr spielen. Aber das sollte doch nichts anderes bedeuten als, es gibt ein Kino und in diesem Kino wird der Titel gespielt, und zwar zur verlangten Zeit. Kurz, knapp und präzis. Ja? Da brauche ich jetzt nicht drei verschiedene Operatoren, Select, From und Where. Das mache ich alles hier auf sehr kurzem Platz. Ja? Und dann kann ich sagen, was lustig, worum es geht. So. Gib die Titel aller Filme aus, in denen George Clooney mitspielt oder Regie führt. Da geben wir gar nicht erst das SQL an, sondern schauen uns sofort die Prädikatenlogik an. Filme mit George Clooney. Und zwar geht es dann darum, dass ich die Titel heraushole. Was sollte uns interessieren? Filme mit George Clooney, und zwar entweder als Regisseur oder als Schauspieler. Es sollte also hier um die Tabelle Filme gehen. Also, in welchen Filmen hat der George Clooney mitgespielt als Schauspieler? Da gab es dann einen anderen Regisseur. Als Regisseur, da gab es dann einen anderen Schauspieler. Ja, und da haben wir alles stehen. Das sind genau die Filme, in denen der George Clooney in irgendeiner Form als Regisseur oder Schauspieler mitgespielt hat. So, jetzt haben wir was ganz Kompliziertes. Hier sehen Sie das SQL. Gibt Name und Adresse aller Kinos aus, in denen ein Film läuft, in dem George Clooney mitspielt oder Regie führt. Also, das Problem ist jetzt im Wesentlichen dasselbe wie vorher, aber zu all den Titeln, in denen der Titeln zu Filmen, in der George Clooney mitgespielt hat, in irgendeiner Funktion, soll ich das Kino finden und die Adresse des Kinos, in der dieser Titel gespielt wird. Ja? So, und wie gesagt, hier ist die besonders prägnante SQL-Erklärung. So, jetzt machen wir das. Und das Erste, was wir sagen müssen, Orte ist relevant. Telefonnummer wird nicht abgefragt, deshalb wir verwenden einen Existenzquantor und sagen, es gibt irgendeine Telefonnummer, nicht weiter interessant. Das Kino ist aber interessant und die Adresse. So, in dem Kino muss ein Film gespielt werden, in dem der George Clooney mitgespielt hat. Das heißt, ich muss jetzt zu Filme gehen, zu Programm muss ich gehen und muss sagen, bitteschön, ich muss zum Programm gehen, nicht? Ja, ich muss zum Programm gehen und muss sagen, dass dieses Kino, um das es geht, tatsächlich einen Film spielt. Muss jetzt im nächsten Anlauf sagen, bitteschön, in diesem Film hat der George Clooney in irgendeiner Funktion mitgearbeitet. Nämlich in der Funktion als Schauspieler oder in der Funktion als Regisseur. Ja, da habe ich dann einfach das, was wir uns zuallererst angeschaut hat, verwandt. Okay, so, jetzt wird es noch schlimmer. Gib die Titel aller Filme aus, in denen nur Schauspieler mitspielen, die schon mal mit dem Steven Spielberg zusammengearbeitet haben. Naja, also Filme mit Spielberg. Und zwar möchte ich mich um die Schauspieler kümmern. Ich soll die Titel ausgeben, also XT. Dann wird zuallererst mal gesagt, bitteschön, es geht nur um die Titel. Irgendwo, mit irgendwem, Regisseur oder Schauspieler, wird dann dieser Film gegenwärtig angeboten. Wenn ich jetzt einen Schauspieler habe zu diesem Titel, dann muss dieser Schauspieler in irgendeinem anderen Film mit dem Steven Spielberg zusammengearbeitet haben. Dann gibt es einen anderen Titel, in dem der Steven Spielberg mit diesem Schauspieler zusammengearbeitet hat. Ja, irgendeinen anderen Titel. Das war's. So. Gut. Zum letzten Teil der Vorlesung, und zwar, was man nicht machen kann. Und das ist eine merkwürdige Geschichte. Wir hatten schon geredet über, das ist gar nicht merkwürdig, wenn man weiter darüber nachdenkt, aber wir hatten schon gesprochen am Donnerstag über Grafen, ja, und ich hatte gefragt, ja, was ist denn das zentrale Konzept, dass man über Graphen wirklich benötigt. Und die Antwort sollte sein, das sind Wege. Und jetzt etwas ganz Trauriges gewissermaßen. Wenn Sie nur mit dieser Signatur arbeiten, dann können Sie gar nicht ausdrücken, dass es einen Weg gibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie dürfen nur mit Kanten arbeiten. Ja? Dieses Kantenprädikat E. Wie sage ich denn, dass es einen Weg gibt? Oh, ich kann sagen, dass es einen Weg der Länge 1 gibt. Kein Problem. Ich kann sagen, dass es einen Weg der Länge 2 gibt. Kein Problem. Aber kann ich denn eine Formel angeben, die über alle möglichen Wege, seien sie denn besonders lang, Aussage macht? Das geht überhaupt nicht, ja? Und dann kann man sich tatsächlich davon überzeugen, dass diese Logik, wenn man sich nur auf dieses Kantensymbol beschränkt, dass diese Logik sehr schwach ist. Zum Beispiel nicht imstande zu sagen, dass ein Graph azyklisch ist, beziehungsweise stark zusammenhängt, weil das wieder Eigenschaften von Wegen sind. Ja? Aber Wege kann man selbst nicht mitteilen. Das bedeutet natürlich, ich habe versucht die ganze Zeit zu sagen, Mensch, diese Prädikatenlogik, die ist mächtig. Und jetzt anscheinend ein Widerspruch, dass ich versuche zu sagen, die ist aber wirklich Pillepalle. Kein Widerspruch, weil diese bestimmte Signatur, die ist Pillepalle, wenn man nur Kanten fragt. Wenn man sich aber in die mächtige Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre bewegt, dann hat man wieder die Möglichkeit, tatsächlich Wege auszudrücken. So. Semantische Folgerung, da springen wir drüber weg. Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, da war das Hilbertsche Programm ein sehr bekanntes Ziel in der Mathematik. Und das Hilbertsche Programm hat im Wesentlichen gesagt, bitteschön, nach diesem Knall mit der Mengenlehre sollte man wirklich drangehen und die Mathematik sorgfältig axiomatisieren. Und dann sollte man all das, was wahr ist, auch ableiten können, ja? Aus Axiomen herleiten können. Und dann gab es Erfolge, zum Beispiel für die natürlichen Zahlen und die Addition in den natürlichen Zahlen, sogar wenn man die kleiner Relation dazu nimmt. Addition, kleiner und die Konstanten 0 und 1. So, dann ist die Frage natürlich, welche Axiome wurden da benutzt? Hier sind sie. Lustige Axiome, die sagen, wenn ich eine natürliche Zahl habe und ich addiere da was drauf, dann ist das von 0 verschieden. Ja, das kann man so sagen. Oder aber zu sagen, wenn ich weiß, dass zwei Zahlen um ein, zwei größer gleich sind, dann sind auch die Zahlen gleich. Toll. Ne? Aber diese unscheinbaren Eigenschaften zusammengenommen haben extrem große Kraft. Was ist denn diese Aussage? Diese Aussage sagt, ja, also die Null, die, das ist eine Null. Ja, das ist ein neutrales Element in der Addition. Ja, ich meine, was soll man dann noch großartig sagen? Ja? Aber es ist, Entschuldigung, ja, das Element, dieses Element Null, das hat fantastische Eigenschaften, nicht? Und dieses Axiom P4, ne, das ist auch so ein richtiger Kracher, nicht? Das ist im Wesentlichen nichts anderes als die, schauen Sie mal, P3 und P4, ja, P4 vor allen Dingen, ja, der definiert die Addition. Das ist eine rekursive Definition der Addition. Wenn ich das x nämlich nehme und addiere es mit dem y plus 1, dann ist das nichts anderes, als wenn ich das x plus y nehme, das habe ich schon definiert, und addiere da eine 1 drauf. Das ist ganz, ganz mächtig, was da steht, das P4, rekursive Definition. Das P5 sagt auch, es gibt keine Zahl, die kleiner ist als die 0. Ja, das ist vernünftig. Ne? Das P6 sagt, naja, also entweder ist das x kleiner als das y1, oder es ist tatsächlich das x, da ist doch irgendwas sehr schief. Nein, Entschuldigung. X ist genau dann kleiner als das y plus 1, und das ist auch wieder eine rekursive Definition, wenn Sie so wollen, wenn das x entweder gleich dem y oder kleiner als das y ist. Das ist auch vernünftig, eine rekursive Definition vom Kleiner. So, und was haben wir hier? Hier haben wir die Aussage, bitteschön, entweder ist x kleiner als y, ist es gleich, oder es ist umgekehrt, ja? Puff, ja, ist auch nicht besonders eindrucksvoll. So, und da hauen wir jetzt die Induktion drauf. Ja, jetzt wird es mächtig. Und das Tolle ist, man kann sich überlegen, dass all das, was in den natürlichen Zahlen wahr ist, ableitbar ist. Würden Sie bitte die Tür hinten zumachen? Dankeschön. Okay. Das ist jetzt die Aussage. All das, was tatsächlich in den natürlichen Zahlen wahr ist, ja, ich muss jetzt diesen Formalismus erklären, all das, was wahr ist, ist ableitbar. Ableitbar aus diesem Axiomensystem Phi groß P. Und das war ein riesiger Erfolg. Ja, und da hat man wirklich Mut gefasst, dass man nicht nur die Addition, über die Addition entsprechend axiomatisch Aussagen treffen kann, sondern über Addition und Multiplikation. Und da hat der Esel ausgetreten. Ja? Das geht nicht mehr. Wenn man nämlich ein Axiomensystem haben will, dessen Beschreibung einfacher ist, dann kommt der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz und sagt, nee, nicht, schauen Sie mal, das Axiomensystem, was wir für die Addition hatten, das war doch richtig, richtig einfach. Nicht? Dann haben wir hier diese 7 Axiome gehabt und dann haben wir dieses, man sagt, Axiomenschema. Nicht? Und das war ein wirklich einfaches Axiomensystem. Gehen wir jetzt über zur Addition mit der Multiplikation zu der Zahlentheorie, dann stellt sich heraus, nein, man kann jetzt tatsächlich kein Axiomensystem mehr finden, das einfach ist und das alle wahren Aussagen in der Zahlentheorie abzuleiten. Das ist jetzt ein ganz, ganz großes Problem, ein philosophisches Problem. Es könnte sein, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt, aber wir können es nie zeigen. Es könnte sein, dass wir die Aussage, es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge, als Axiom dazunehmen müssen. Das ist sehr merkwürdig, ja? Einfach, weil wir können mit der Idee des Beweisens nicht alle Wahrheiten aufdecken. Ja? Komplexe Realitäten lassen sich nicht in den Rechner bringen. Ja? Wenn ich es in den Rechner bringen könnte, dann würde ich auch imstande sein, das in die Prädikatenlogik hineinzubringen. So, und dann möchte ich mit dieser Folie enden. Auswahlaxiom. Ein ganz einfaches Axiom, das sagt, für alle Mengen, deren Elemente paarweise disjunkte Mengen sind, da kann ich, ja, Sie haben also jetzt eine Sammlung von disjunkten Mengen. Und das Einzige, was ich fragen möchte, ob ich aus jedem dieser disjunkten Mengen, ob ich aus jeder Menge dieser Sammlung, alle disjunkt, wie gesagt, ein Element auswählen kann. Gibt es eine Menge groß B, die genau ein Element aus jedem Element der Menge groß A enthält? Ja? Also ich habe hier diese Mengen, das ist jetzt, da haben wir die Menge A gegeben. Und wie sieht die Menge A aus? Naja, das sieht im Wesentlichen, das ist ein Riesenviech. Und dieses Riesenviech besteht aus disjunkten Mengen. Und dann ist die Frage, gibt es eine andere Menge groß B, die wählt ein erstes Element, ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, genau ein Element, ja? Gibt es eine solche Menge, ja oder nein? Man weiß, wenn man die Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre nimmt, die Mengenlehre, die wir betrachtet haben, dann kann man das nicht beweisen. Man kann weder zeigen, dass das Auswahlaxiom wahr, noch kann man zeigen, dass das Auswahlaxiom falsch ist. Es ist offen. Was wirklich hammerhart ist, ist die Kontinuumshypothese. Was habe ich gegeben? Ich habe die reellen Zahlen gegeben, eine riesige Menge. Und dann habe ich gegeben eine sehr kleine Menge, die natürlichen Zahlen. Beide sind unendlich groß, aber die Menge der reellen Zahlen ist überabzählbar groß und die Menge der natürlichen Zahlen ist halt abzählbar groß. Frage: Gibt es irgendeine Teilmenge der reellen Zahlen, die überabzählbar groß ist, also größer als die Menge der natürlichen Zahlen, aber nicht gleichmächtig ist, die eine andere Mächtigkeit hat als die Menge der Obermenge, als die Mächtigkeit der Obermenge darstellt, die Mächtigkeit der reellen Zahlen? Ja, gibt es irgendetwas zwischen der Menge der natürlichen und der reellen Zahlen, was überabzählbar groß ist, aber nicht die Mächtigkeit der reellen Zahlen hat? Nicht? Also ich weiß es nicht, ja? Und niemand weiß es. Und das Traurige ist, wie soll man das rausfinden? Das geht nicht. Ja? Ich müsste versuchen, Axiome zu finden, die anschaulich wahr sind, ja, und versuchen dann von diesen Axiomen aus, müssten noch weitere zu den Zermelo-Fränkelschen Axiomen hinzunehmen, müsste dann versuchen, aus der Zermelo-Fränkelschen Mengenlehre mit diesen neuen Axiomen dann tatsächlich ableiten zu können, ob die Kontinuumshypothese wahr oder falsch ist. Ne, und das, was Quintessenz, und das wollte ich an den Mann und an die Frau bringen. Quintessenz, es gibt absolute Erkenntnisgrenzen. Ja? Das sagt die Mathematik einfach so, das ist so. Die Mathematik sagt, wir sind zu schwach, Beweis, Satz, ja? Wir sind zu schwach und wir können tatsächlich diese Aussage der Schwäche beweisen. Ja? Wir sind zu schwach in dem Sinne, dass wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen werden, dass wir vernünftige, glaubbare Axiome finden, die sagen, Kontinuumshypothese ist wahr oder falsch. Wir sind nicht imstande, eine Axiomatisierung zu finden für die Addition und die Multiplikation in den natürlichen Zahlen. Ja? Eine Axiomatisierung, die relativ einfach ist. Es gibt absolute Erkenntnisgrenzen. Dankeschön.